Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Jasmin Kröger. Hallo. Sollten Sie in den letzten 3 Jahren im Internet gewesen sein, dann sind Sie wahrscheinlich an diesem Ehepaar nicht vorbeigekommen.
Wir fühlen uns nicht besonders nervös.
Aufgeregt nicht. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird.
Klaus und Sabine vom Bodensee hier zu hören in der ZDF-Sendung Bares für Rares, kurz bevor sie erfahren, was ihr Trödel noch wert ist. Der Clip, der ging über Nacht viral, sorgt bis heute für Memes in der Netzwelt. Wir schauen bei Corso heute nicht nur, was wird, sondern auch, wie ausgerechnet aus der gediegenen Wohlfühlsendung ein Hit unter jungen Leuten wurde. Vorher aber Musik, und die kommt von Donald Glover, aka Childish Gambino, der bereits angekündigt hat, sein neues Album Bando Stone and the New World markiert wohl den Abschied von seinem musikalischen Alter Ego. Wir hören Running Around. It's a weekend. Montag bis Freitag, Startzeit 3:05. Da läuft nicht nur Corso, das ist auch der Sendeplatz der ZDF-Show Bares für Rares. Hier wird seit über 10 Jahren Trödel zu Geld gemacht, und das gleich im doppelten Sinne. Es handelt sich bei dem Format um das erfolgreichste Daytime-Format des Senders. Dass ausgerechnet die junge Generation einen beachtlichen Teil der Quote ausmacht, das überrascht. Vince Rauchhaus hat sich auf die Suche gemacht, warum die Generation Z das vermeintliche Telerentner in Paradies so liebt. Ausgangspunkt, na klar, wo sonst? Bei TikTok.
Was möchtet ihr denn haben?
Na, wir hatten so gedacht an 80 Euro.
80 Euro?
Ja.
Annette hat graue Haare, trägt einen cremefarbenen Mantel und möchte 2 alte Porzellanteller an einen Trödelhändler verkaufen. Über 6 Millionen Menschen sehen ihr dabei zu. Das TikTok-Video mit Annette ist ein Ausschnitt aus der Trödelshow Bares für Rares. René Jamm ist deutscher Geschäftsführer der verantwortlichen Produktionsfirma Warner Brothers und von Beginn an dabei. Dass sie mit der Show so viele Menschen erreichen, kann er immer noch nicht fassen.
Ich sage immer noch, wenn dann ich mit den Kolleginnen und Kollegen rede, ich finde das teilweise unheimlich und wunderbar.
Hat im Jahre 1852 das französische Außenministerium das Service gekauft.
Annette zeigt ihren Teller einer Kunsthistorikerin und darf feststellen, ihr Teller ist extrem selten und viel mehr wert als 80 Euro.
Und heute befindet sich ein Teller im Metropolitan Museum of Art in New York. Es befinden sich einige Teile.
Einen.
Genau.
Wir haben nur einen davon.
Dass die Show bei jungen Menschen so gut ankommt, liegt auch an solchen einzigartigen Stücken, erklärt die Kulturwissenschaftlerin Gabriele Dietze.
Wir leben hier in einer Warengesellschaft, wo alles millionenfach reproduziert wird. und dass es überhaupt noch Dinge gibt, die es vielleicht nur einmal auf der Welt gibt. Das macht sie sehr, sehr besonders.
Sonntag 7 Uhr, es ist Flohmarktzeit.
Eine Influencerin teilt auf TikTok ihre besten Flohmarkt-Tipps mit über 160.000 Menschen. Dinge aus zweiter Hand kaufen, vom Flohmarkt, aus dem Second-Hand-Laden oder über Apps, ist enorm beliebt. Kein Wunder also, dass es junge Menschen zur Trödelshow Bares für Rares zieht. Die Gegenstände sind aber nur eine Zutat für das Erfolgsrezept Bares für Rares.
Hallo.
Guten Abend.
Nach der Beratung bei der Kunsthistorikerin tritt Annette mit ihren Tellern vor eine Runde aus 5 KunsthändlerInnen.
Service de Debatte.
Ich starte mit 10.000.
Die Zusammensetzung der Händlerrunde ist wohl überlegt, erklärt René Jamm.
Und dann hat man im Grunde wie in der Sitcom so ein Ensemble von Händlern, die teilweise nicht verrückter und nicht origineller sein könnten, als sie da sind. Also teilweise denken wir schon so, okay, ist das noch das reale Leben? Ist es?
Die HändlerInnen bringen Farbe in Bares für Rares, findet auch Gabriele Dietze. Und sie sind Identifikationsfiguren für Jüngere.
Also zum Beispiel gibt es einen Händler, der im Prinzip wie so ein junger Popstar aussieht und in seinem jugendlichen Alter schon ein Schloss besitzt und die wildesten Frisuren pflegt.
36.
Dieser Händler, Fabian Karl, hat ein Auge auf Annettes Teller geworfen. 36.000 Euro ist ihm das Porzellan wert. Ein Angebot, mit dem er alle anderen HändlerInnen hinter sich lässt.
Dann ist jetzt die Frage, darf ich von Ihnen das wertvollste Porzellan, das ich jemals gesehen habe, abkaufen?
Ja. Sehr gerne.
Damit gehen die Teller über die Theke und diese Episode zu Ende. Jeder Handel läuft gleich ab. Ein Gegenstand wird geschätzt und landet dann im Verkaufsraum. Das ist die letzte und wichtigste Zutat für Bares für Rares, erklärt Gabriele Dietze.
Also weil es sozusagen mit einer freundlichen Gleichmäßigkeit funktioniert und somit völlig alle Seherwartungen erfüllt und damit einen ganz starken Beruhigungscharakter hat.
Die Sendung gleicht damit fast schon einem Ritual, wie einer Hochzeit oder einer Taufe.
Man weiß, was man zu erwarten hat und kann sich in der Vorausfreude, dass das, was man schön findet, sich ereignen wird, zurücklehnen.
Gerade junge Menschen, die zunehmend gestresst sind, dürften das attraktiv finden. Besondere Gegenstände, besondere Charaktere und alles sehr fröhlich und reizarm. Ein Konzept, das seit über 10 Jahren aufgeht.
Da gibt's nichts dran zu ändern. Also wir haben viel drüber nachgedacht, ob wir was machen müssen. Wir merken aber, nee.
Bares für Rares. Eine Show für alle und, wenn man René Jamm glauben darf, auch eine für die Ewigkeit.
Vince Rauchhaus zum Jugend-TV-Tipp Bares für Rares. Weiter geht's hier mit Deep House aus Österreich. Das Duo Klangkarussell hat sich für ihren neuesten Track Unterstützung von der Sängerin Given geholt. Einmal Adele in München gesehen und das geplante Jahresbudget für Konzerte ist aufgebraucht. Irgendwie läuft da was schief im Kultursommer 24. Während Megastars Stadien ausverkaufen, kämpfen kleine Acts und selbst große Festivals ums Überleben. Was dieser Kontrast für die Konzertbranche bedeutet, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Johannes Ewacke gesprochen. Er ist Geschäftsführer des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. Hallo!
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Ewacke, wie passt das denn alles zusammen? Also wir beobachten, dass auf der einen Seite namhafte Festivals, wie jetzt zuletzt das Melt, eingehen, während gleichzeitig die Megastars Stadien ausverkaufen.
Ja, die Musikbranche ist ein Zusammenspiel aus groß und klein und vielen, vielen Trends unterworfen. Im Moment insbesondere einer sehr, sehr starken Kostensteigerung, die wir allen Orten sehen. Und die trifft auf ein angewachsenes Angebot. Also wir haben mehr Festivals als vor Corona. Und gleichzeitig wird die Zielgruppe ein bisschen kleiner wegen des demografischen Wandels. Und das Angebot war diesen Sommer auch so schon sehr groß mit Europameisterschaft, Olympia und was alles.
Ja, wird der Sommer 24 uns ja noch lange in Erinnerung bleiben? Also ein Mega-Sommer oder sind diese Mega-Konzerte jetzt einfach State of the Art und der geht einfach unter in der Zukunft?
Also Sie spielen ja jetzt auf Adele an wahrscheinlich in
zum
München
Beispiel,
und
ja.
auf die riesige Tour von Taylor Swift. Ich glaube, dass das ziemliche Ausnahmephänomene sind. Erstens mal sind es Ausnahmekünstlerinnen. So etwas gibt es nicht so oft und nicht alle Acts können so viel Publikum anziehen und so weit bewegen, wie die beiden Künstlerinnen das können. Insofern ist das sicherlich eine Ausnahme, was wir dieses Jahr da sehen.
Diese ja fast schon Adele World samt eigener Arena, Spiel, Spaß, Karaoke-Station und so weiter, das wird ja schon fast zu einem Art Freizeitbesuch. Wie prägt das die Erwartungshaltung für das Live-Musik-Erlebnis?
Das ist allerdings ein Trend, den wir schon seit einiger Zeit sehen und der seinen Grund darin hat, dass der Ort, an dem wir die Musik genießen, also Stream im Wesentlichen, auseinanderfällt von dem Ort, wo Geld bezahlt und Geld verdient wird mit der Musik. Das ist der Bereich Live. Und das führt dazu, dass bei diesen Live-Konzerten die Musik nicht mehr so ganz im Mittelpunkt steht, sondern eher die Performer im Mittelpunkt stehen, die KünstlerInnen, der Bezug zu denen, das Gemeinschaftserlebnis, die Identifikation und diese ganze Erlebnisseite, die eben zu der Musik dazukommt, die bildet sich in solchen großen Konzerten, in großen Inszenierungen und allerhand rundherum um die Bühne ab.
Und diese Mega-Events, die hinterlassen einen großen Fußabdruck, da die BesucherInnen ja auch oftmals ihr gesamtes geplantes Jahresbudget für so ein Konzert dann aufbrauchen. Wie wirkt sich das denn insgesamt auf die Branche und auf die kleineren Konzerte aus?
Tatsächlich beobachten wir das genau, weil wir davon ausgehen, dass die meisten VerbraucherInnen sowas wie ein privates Kulturbudget haben und das Geld eben auch nur einmal ausgeben können. Und wenn währenddessen dann die Preise überall steigen, kann es dazu führen, dass gerade die Kleinen und die Mittleren so ein bisschen wirtschaftlich in Bedrängnis geraten, weil sie nicht mehr so viel verkaufen können. Aber was im Moment noch ganz gut funktioniert, ist, dass die Veranstalter so eine Art Quersubventionierung betreiben. Also man entwickelt Bands, ja, man begleitet die und baut die mit auf und führt die einem Publikum zu, was am Anfang noch relativ klein ist, in der Hoffnung, dass sie irgendwann größere Orte füllen und dann auch Geld verdienen. Insofern waren die Konzerte unter, sagen wir mal, 500 Tickets für die meisten Veranstaltenden jetzt schon ein Zuschussgeschäft. Und diese Situation hat sich jetzt so ein bisschen verschärft. Und bei Festivals ist es ähnlich. Da geht man auch davon aus, dass die kleinen Festivals mit höheren Risiken behaftet sind, was die Wirtschaftlichkeit betrifft, als die großen. Und auch da findet zum Teil dann so eine Quersubventionierung statt.
Diese Aufgabe scheint sich auch der Bund auf die Fahne zu schreiben. Die haben dieses Jahr 5 Millionen Euro für Festivals zur Verfügung gestellt. Das kleine Indie-Festival Immergut ist zum Beispiel bedacht worden. Das Dogville in Hamburg, das jetzt am Wochenende losgeht. Das Elektro-Festival Nation of Gondwana hat Geld bekommen. Ist das eventuell State of the Art? Muss tatsächlich die Politik hier eingreifen, um dieses Gut Live-Musik zu schützen?
Ja und nein. Auf der einen Seite finde ich es goldrichtig, dass die öffentliche Hand mehr und mehr die Popkultur auch als einen kulturellen Wert versteht, der genauso zu schützen und zu bewahren ist wie das, was wir als Hochkultur bezeichnen. Insofern ist das eine ganz, ganz richtige Entwicklung. Und es ist auch richtig, gerade den Kleineren ein bisschen mehr Hilfe zukommen zu lassen, weil die wirtschaftlich es besonders schwer haben. Also gerade Clubs und so kleine Festivals. Insofern unterstützen wir diese Förderung sehr. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir ein Teil der Wirtschaft sind. Wir sind ein Teil der Musikwirtschaft. Wir sind freie Unternehmen und wir glauben auch daran, dass es gut ist, wenn in einer Kulturlandschaft nicht nur die öffentlich geförderte Kultur, sondern eben auch eine aus sich heraus entstehende, privat funktionierende Kultur besteht.
Wenn wir jetzt einmal zusammennehmen, die Zahlen, den Status quo, wie sehen Sie dann die Zukunft der Branche? Wie blicken Sie in die nächsten 5 Jahre?
Gar nicht pessimistisch. Die Branche verändert sich natürlich. Was uns aber als ganz sicher erscheint, ist, dass Menschen immer den Live-Moment suchen werden. Also es wird nie darauf hinauslaufen, dass man Musik nicht mehr im Konzert erleben möchte und dass man das kulturelle Gemeinschaftserlebnis nicht mehr sucht. Insofern sind wir sicher, dass es Konzerte, Festivals etc. weiterhin geben wird. Es wird Veränderungen geben, weil die Märkte sich verändern, die Zielgruppen sich verändern. In unserem Fall jetzt demografisch hat das Einfluss, auch geschmacklich hat das Einfluss. Jüngere Zielgruppen hören ein bisschen andere Musik als ältere, entdecken Musik auf eine andere Art, auf eine neue Art. Und darauf muss man sich dann einstellen, auch als Branche.
Aber gibt es denn da ausreichend Förderstrukturen schon? Können Sie da mal ein paar Beispiele nennen?
Tatsächlich sind die Förderstrukturen, die uns jetzt so betreffen, im popkulturellen Bereich beziehungsweise im kulturwirtschaftlichen Bereich, lange nicht so ausgeprägt wie in der öffentlichen Kultur. Positive Förderbeispiele sind sicherlich dieser Festivalförderfonds, der eben dazu führt, dass programmatische Aspekte oder Ansätze bei Festivals gefördert werden, die eben genreübergreifend sind, die in das Kleinteilige hineingehen. Und das finden wir sehr unterstützenswert.
Aber ich fasse mal zusammen, ohne eine Förderung, sei sie jetzt vom Bund oder aus privatwirtschaftlichem Hintergrund, wird die Konzertbranche keine positive Zukunft haben.
Es wird schwieriger. Die Rentabilität von Festivals und von Clubs hatte ich so eingeschätzt, dass man unter 500 verkauften Tickets in dem Club nicht wirklich Geld verdienen kann. Das schränkt die privatwirtschaftlichen Möglichkeiten total ein. Und wenn wir jetzt bedenken, dass die meisten Clubs ja eher eine 200er Kapazität haben, dann wird einem schnell klar, dass viele von denen, naja, selbstausbeuterisch arbeiten und in einem sehr kleinteiligen Geschäft sind. Ja, und wenn Städte und Gemeinden an der Stelle reingehen, wie zum Beispiel in Hamburg, wo man die Clublandschaft sehr fördert, dann hat es großen Impact und eine sehr positive Wirkung für die Musiklandschaft.
Die Konzertbranche, die steht am Scheideweg, wohin die Reise geht. Darüber habe ich mit Johannes Ewerke gesprochen. Er ist Geschäftsführer des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch. Driving in my car, I'm singing as the song plays. I'm lost out in the dark, 'cause I had to take the long way home.
William Fitzsimmons, Incidental Contact. Der Singer-Songwriter, der stellt hauptberuflich Nackenhaare auf, wenn Sie das auch können, aber vielleicht eher so im negativen Sinne, dann sollten Sie über eine Karriere als Horror-Voice-Actor nachdenken. Eine Bewerbung, die lohnt sich zum Beispiel bei der Monster Factory, ein Zusammenschluss von rund 100 Vocal-Stunt-PerformerInnen, die synchronisieren virtuelle Monster, Zombies und andere Kreaturen in namhaften Filmen und Videospielen. Clara Hoheisel war mutig genug, mit zwei Monsterstimmen aus dieser Agentur zu sprechen.
Wir mögen alle Metal und sind alle, glaube ich, auch ein bisschen nerdig drauf.
So beschreibt Toni Linke aus Leipzig die Vocal Stunt Performer der Monster Factory. Seit 2,5 Jahren leitet er dort das deutsche Team. Metal-Gesang und Monstergeräusche in Filmen seien oft sehr ähnlich, erzählt der 26-jährige Gesangs- und Geschreilehrer. Wenn er eine Kreatur synchronisieren möchte, denkt er zuerst über mögliche Assoziationen nach.
Bei zum Beispiel Werwölfen macht man das über diese Wolfsassoziation? Oder macht man das...
Bislang werden Monstergeräusche in Games und Filmen oft mit einem Computerprogramm hergestellt. Zum Beispiel, indem man die Tonspuren von Tiergeräuschen übereinander legt. Oder indem Menschenstimmen tiefer abgespielt werden.
Es ist ein bisschen wie mit diesen Special Effects in 90er-Filmen. Das Ohr oder das Auge jeweils gewöhnt sich relativ schnell daran und man hört dann irgendwann, ja, das ist einfach mit dem Computer runtergepitcht. Das kann ich zu Hause auch selber mit Audacity.
Die Arbeit mit Mitgliedern der Monster Factory habe noch einen Vorteil.
Wenn du einfach Voice Actors hast, können die dir 10 Takes machen und sagen, geht das nicht noch ein bisschen nasser oder sowas? Das kann der Mensch idealerweise einfach sofort umsetzen.
Und SynchronsprecherInnen und SängerInnen, die sich nicht auf solche Sounds spezialisiert haben, fürchten ständig, ihre Stimme kaputt zu machen. Nicht so die Mitglieder der Monster Factory. Viele sind von der Bühne ans Schreien gewöhnt. Sie wissen, wie die eigene Stimme gesund bleibt. Gegründet wurde die Monster Factory 2018 von Sebastian Goteau. Der Kanadier singt seit mehr als 30 Jahren in einer Metalband. 2005 beginnt er, Videospiele zu vertonen und bemerkt, die Nachfrage nach Menschen, die Monster-Sounds erzeugen können, wächst.
Weil Unternehmen seriöser als einzelne Sprecher wirken, habe ich gesagt, hey, ich gründe eine Firma für Kreaturen und Monsterstimmen. Und wer wäre besser dafür geeignet als Metal- und Rocksänger, die mit ihrer Stimme beeindruckende Klänge erzeugen?
Inzwischen haben die Voice Actors der Factory mehr als 100 Monster in rund 40 Videospielen, Filmen und Fernsehspielen vertont. Besonders gut erinnert sich Sebastian Groteau an eine Synchronisation im Marvel-Spiel Guardians of the Galaxy. Hier durfte er den Hulk vertonen.
Ich hatte 2 Zeilen, im Grunde nur Hulk-Sprache. Aber das waren die schönsten 2 Zeilen, die ich je in einem Videospiel zu sagen hatte. Die Produzenten hatten keine Ahnung, wie die verschiedenen Aliens und Kreaturen klingen sollten. Deshalb hatten wir viel kreativen Freiraum bei der Soundgestaltung.
Wenn ihn eine Anfrage für ein Projekt erreicht, schickt Sebastian Groteau einen Casting-Call an die Mitglieder der Monster Factory. Alle Interessierten nehmen dann Stimmproben auf. Daraus wird eine Person ausgewählt. Toni Linke.
Es ist immer schön, wenn eine Person aus der Monster Factory da einen Job bekommt. Und sei es auch nur einmal schreien. 2 Stunden zum Studio fahren, eine halbe Stunde Aufnahmezeit, ein Schrei, 10 Takes. Fertig.
Dabei gehe es Toni Linke gar nicht primär darum, im Casting zu gewinnen. Die Monster Factory biete für ihn eine Möglichkeit, sich zu vernetzen und voneinander zu lernen. Deshalb liege ihm auch viel daran, der Arbeit der Voice Actors in Filmen und Games zu mehr Bekanntheit zu verhelfen. Das wünscht sich auch der Factory-Gründer Sebastian Groteau.
Die Nische, die wir besetzen, die Vertonung von Monstern, ist sehr, sehr klein. Ich schätze, nicht mehr als 0,001% der Spieleentwickler setzen dafür echte Menschen ein, obwohl sie dafür am besten geeignet sind, vor allem wenn sie beeindruckende stimmliche Effekte erzielen können. Amazing Vocal Effect.
Zum Jobbild: Monsterstimme Clara Hoheisel. Das war's an dieser Stelle mit Corso Kunst und Pop. Hier übernehmen gleich die KollegInnen von Medias Res, dort unter anderem Thema die fehlende Vielschichtigkeit in der Nahostberichterstattung. Am Mikrofon war für Sie Jasmin Kröger. Vielen Dank fürs Zuhören.